Vater im Himmel, du wohnst im Lobpreis von deinem Volk und es ist so gut zu wissen, dass du hier bist und dass du uns liebst, dass du uns begegnen willst. Danke, Jesus, dass du uns in deinem Wort Antworten gibst auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt das Wort zu einer Quelle des lebendigen Wassers machst, dass wirklich Ströme vom lebendigen Wasser herausfließen dürfen, damit unser Durst gestillt wird heute Morgen. Danke, dreieiniger Gott, dass du hier bist, dass du zu uns sprechen willst heute Morgen. Amen. Oktober 2015. Meine Frau und ich sind in Israel unterwegs und eines der Ausflugsziele ist Masada. Eine Festung auf einem Berg, so auf einem Hochplateau, mitten in der Wüste, nicht weit vom Toten Meer. Und diese Festung ist deshalb so berühmt, weil hier im Jahr 72 der letzte Kampf der Römer gegen die jüdischen Freiheitskämpfer stattfand. Etwa 1000 Menschen harrten fast ein Jahr lang aus in dieser Festung, bevor sie von den Römern besiegt werden konnten. Und die Frage ist ja, wie war das überhaupt möglich? Mitten in der Wüste, wie konnten sie überhaupt überleben so lang? Woher hatten sie denn genug Wasser? Irgendwann kamen wir dort an und wir merkten, wir sind auf der falschen Seite des Berges. Eigentlich kommen wir von der anderen Seite an und so die Touristen fahren nachher mit der Seilbahn hoch und wir haben gemerkt, okay, jetzt müssen wir halt den Berg hinaufwandern. Und überall gab es Schilder, Warnschilder, nehmen Sie genug Wasser für die Wanderung mit. Spätestens dann merkten wir, wie wichtig das Wasser ist, bei über 30 Grad mitten in der Wüste. Aber irgendwann, voll verschwitzt, kamen wir dort oben an und konnten das Geheimnis von dieser Festung entdecken. Die Juden haben da nicht nur eine sichere Festung vor den Feinden gebaut, sondern auch ein extrem komplexes Wassersystem. Die haben in mehreren solchen Zisternen, die sind riesig, da ist ein kleiner Mensch drin, oder? Die waren riesig, in solchen Zisternen konnten sie Regenwasser sammeln. Und das ganze System hatte eine Kapazität von 4000 Kubikmetern, das heißt 4 Millionen Liter. Und da konnte das Regenwasser gesammelt werden. Und man sagt, etwa 1000 Menschen hätten 10 Jahre lang überleben können. Ein geniales System. Doch die Herausforderung war, dass die Wände besonders dicht gemacht wurden, oder damit kein Wasser verloren geht. Diese hier sind mittlerweile nicht mehr so dicht. Und aus diesen Zisternen hat man immer wieder Wasser in die Festung hinein transportiert mit Esel und mit Sklaven und so weiter. Aber wenn irgendein Riss in den Wänden entstanden wäre, wäre das lebensgefährlich für die Menschen dort. Denn ohne Wasser verdursten die Menschen. Nicht weit vom Masada liegt das Toten Meer. Und von Weitem her würde man denken, ja, mitten in der Wüste gibt es ja genießbares Wasser, mehr als genug, oder? Aber als wir dort hinkamen zum Baden, gab es wieder Warnschilder. Diesmal nicht, nehmen Sie viel Wasser mit, sondern Achtung vor dem Wasser. Das Wasser im Toten Meer ist sowas von giftig, wenn man davon etwas schluckt, bist du in 30 Minuten tot. Das ist wirklich extrem giftig. Vorsicht vor dem Wasser. Stell dir vor, was wäre passiert, wenn die Juden auf Masada gesagt hätten, komm, wir füllen all diese Reservoirs mit Wasser aus dem Toten Meer statt mit Regenwasser. Beim ersten Blick sieht beides gleich aus. Es ist Wasser. Aber beim ersten Schluck merkt man den Unterschied. Das Wasser, das den Durst stillen sollte, kann zum Tod führen. Wasser ist für den menschlichen Organismus lebensnotwendig. Wir spüren das, also dieses Jahr nicht so richtig. Wir hatten noch nicht so heiß, aber das kommt noch. Wir spüren es, wir brauchen immer wieder Wasser. Und die Spezialisten sagen, ja, bis 2 Liter Flüssigkeit, stimmt das, Maria, etwa 2 Liter? Wohlgemerkt, 2 Liter Wasser. Keine mit Zusätzen aufgepeppten Getränke, Kaffee, Tee, Softdrinks, Bier. Denn diese können nach den neuesten Erkenntnissen das Wasser nicht ersetzen, sondern entwässern den Körper und greifen die Wasserreservoirs an. Aber es ist nicht speziell. Durch die verschiedenen Slogans wird uns genau das verkauft, was sie nicht wirklich bieten können. Sie sind keine geeigneten Durstlöscher, aber wir hören immer wieder diese Slogans: offizieller Durstlöscher der Schweiz. Oder ja, ich will auch gern, aber ja, stimmt nicht ganz. Oder das Ende vom Durst, die starke Spritze gegen den wilden Durst oder für den großen und kleinen Durst. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Hoffentlich geht ihr nachher noch in die Cafeteria und bedient euch. Es geht gar nicht um das. Aber die Frage ist, auf wen hören wir? Hören wir auf die Etikettenschwindler oder auf die, die etwas uns zu sagen haben? Und nebst dem Durst, den wir im Sommer besonders spüren, haben wir noch einen anderen Durst. Wir Menschen dürsten auch nach Liebe. Wir dürsten auch nach Anerkennung, nach Geborgenheit. Es ist der Durst unser Herzen, unserer Seelen, und wir spüren diesen Durst auch immer wieder. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Durst? Wir suchen überall, wir gehen überall hin, suchen verschiedene Quellen, und zwischendurch finden wir irgendwas, das den Eindruck erweckt, das könnte sein. Doch nach Monaten, nach Jahren bleiben wir enttäuscht zurück und durstig und merken, nein, ich bin immer noch durstig. Darum geht es in dieser Serie Durstlöscher. Was läuft eigentlich falsch, dass wir immer wieder in der Versuchung stehen, an Quellen zu gehen und versuchen, den Durst zu stillen, wo das gar nicht passieren kann? Ich glaube auch, viele von uns sehnen sich immer wieder danach, dass dieser Durst nach Liebe, Geborgenheit, Anerkennung gestillt wird, wirklich gestillt wird. Und die Frage, die sich stellt, ist, ja, was stillt wirklich meinen Durst und was verspricht es nur? Was stillt wirklich meinen Durst und was ist nur ein leeres Versprechen? Ich bin fasziniert zu entdecken, dass die Bibel auch bei diesem Thema hochaktuell ist. Sie spricht auch von Durst unseren Herzen und von der Gefahr, dass wir an falschen Quellen versuchen, unser Durst zu stillen. In Jeremia, im Buch von Jeremia im Alten Testament, in Kapitel 2, 13 sagt Gott: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das Wort Sünde ist heutzutage, wir verstehen es nicht mehr so richtig. Wir sprechen viel von Parksünden oder süße Sünden, wenn man zu viel Süßigkeiten gegessen hat. Aber Sünde bedeutet viel mehr. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ich habe die Absicht Gottes mit meinem Leben verfehlt. Das Ziel, dass er meinen Durst stillt, habe ich verfehlt und ich suche an anderen Orten. Hier heißt es, mein Volk hat mich verlassen. Das Ziel verfehlt. Und ist sehr interessant, Gott spricht hier zu Menschen, die ihn gekannt haben. Mein Volk. Menschen, die viel erlebt haben mit Gott, die mit ihm unterwegs waren. Es wird beschrieben in Vers 2, in diesem Jeremia 2, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Hey, die waren mit Gott unterwegs, die haben Gott vertraut wie eine Braut dem Bräutigam, die haben erlebt, wie Gott sie in der Wüste versorgt hat mit Wasser, die haben erlebt, wie Gott sie hineingeführt hat in diesem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt. Doch es kam ein Moment in ihrem Leben, wo sie Gott verlassen haben und sich löchrige Zisternen gegraben haben. Es kam ein Moment in ihrem Leben, wo sie sich entschieden haben, wir machen es selber, wir holen uns dasselbe, was nur Gott geben kann. Und diese löchrigen Zisternen werden weiter im Kapitel 18 beschrieben folgendermaßen. Und nun, was soll dir die Reise nach Ägypten helfen, um die Wasser des Nil zu trinken? Oder was soll dir die Reise nach Assyrien helfen, um die Wasser des Euphrat zu trinken? Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben erlebt, wie Gott sie befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Sie haben erlebt, wie Gott sie gerettet hat aus der Macht der Assyrer. Und die gehen zum alten Leben zurück. Die sagen, hey, wir suchen Hilfe wieder dort, wo wir waren. Und es besteht die Gefahr, dass die ihre Freiheit, die Gott ihnen geschenkt hat, wieder verlieren, weil sie Gott verlassen und an falschen Quellen ihren Durst zu stillen versuchen. Wie traurig sind diese Worte von Gott, wenn er sagt, das kommt nachher, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Die Zisternen von den Juden hießen das Wasser vom Nil, das alte Leben aus Ägypten und das Wasser des Euphrat. Wie heißen deine Zisternen? Wo suchst du deinen Durst zu stillen? Welche Sachen aus deiner Vergangenheit, aus deinem alten Leben locken dich wieder an und versprechen dir etwas, was sie dir gar nicht geben können? Vielen geht es so wie diesem Mädchen. Das Mädchen geht mit den Eltern das erste Mal in diesem Tempel mit dem goldigen M. Kennt ihr ihn auch? Und das Mädchen begegnet zum ersten Mal einem Produkt, das verspricht, wenn ich es habe, dann geht es mir gut. Und sagt, hey, Mami, Papi, darf ich das eine Ding haben? Ein gescheiter Marketing-Experte hat dieses eine Ding Happy Meal genannt. Und die Mutter sagt, hey, weißt du, aber es hat nur Chicken Nuggets drin und Pommes und ein Spielzeug und Plastik. Und das ist viel zu teuer und da macht dich nicht wirklich satt. Und das Mädchen erwidert und sagt, aber weißt du, das macht mich nicht nur satt, sondern auch glücklich. Und nach langem Hin und Her kaufen die Eltern dem Mädchen das Happy Meal. Und wenn sie noch nicht gestorben ist, ist sie heute noch glücklich. Nein, nicht wirklich. Die Woche drauf fahren sie wieder an dem Tempel vorbei. Und das Mädchen merkt, hey, diesmal hat es kein Dinosaurier drin, sondern sonst ein Spielzeug. Und sagt, hey, aber ich will das wieder haben. Und so fängt ein Teufelskreis an. Ich will es immer wieder haben, aber mein Durst, mein Hunger wird nicht wirklich gestillt. Wie heißt dein Happy Meal? Was hat es bei dir drin? Was verspricht es, was es gar nicht halten kann? Manchmal hat es gar nicht drin. Du merkst, hey, außen fix, innen nichts. Wie heißt dein Happy Meal in deinem Leben? An geht es so wie dem Sisyphos in der alten griechischen Mythologie. Kennt ihr den? Man redet auch von der Sisyphos-Aufgabe, oder? Eine unmögliche Aufgabe. Der Sisyphos muss einen Felsblock den Berg hinaufwälzen und kaum ist er an der Spitze, rollt ihm der Felsblock wieder runter. Kaum hat er gehofft, etwas erreicht zu haben, hat er gemerkt, nein, es ist alles weg. Bei manchen Menschen sieht der Felsblock so aus. Immer mehr Geld, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber irgendwann merken sie, nein, das ist es nicht. Oder andere sagen, hey, wenn ich mal endlich meinen Traumpartner gefunden habe, meine Frau, mein Ehemann gefunden habe, dann bin ich open, dann sind meine Sehnsüchte, dann ist mein Durst gestillt, wirklich. Oder wenn mein Ehepartner wirklich verstanden hat, mich zu lieben und sich um mich zu kümmern, endlich, dann ist mein Dank gefüllt, mein Liebesdank gefüllt. Oder wenn ich endlich meinen Traumjob gefunden habe oder im Geschäft alles gut geht oder wenn ich die Anerkennung empfange, die ich verdiene, dann geht alles gut. Wenn die anderen mich wirklich schätzen lernen, dann ist mein Durst nach Anerkennung gestillt. Und so schnell können wir merken, wie dieser Felsblock, wie auch immer er heißt, so schnell wieder herunterrollt. Und das, was wir uns gehofft haben, ist wieder weg. Wir müssen von vorne wieder anfangen. Etikettenschwindel, kennst du das auch in deinem Leben? Und dann bleiben wir einfach da, durstig. Woran zeigt sich das, dass unser Herz, unsere Seele Durst hat? Trockene Herzen senden verzweifelte Botschaften, Wutausbrüche, überwältigende Sorgen, wachsende Schuld, Angst, Hoffnungslosigkeit, Ablehnung, Einsamkeit, Unsicherheit. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen nicht mit trockenen Herzen weiterleben. Es gibt eine Lösung. Deshalb sagt uns Gott hier, hey, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Die haben mich verlassen, aber hey, ihr könnt zu mir zurückkommen. Es gibt einen Weg zurück. Wenn wir an anderen Orten das suchen, was nur Gott uns geben kann, dann bleiben wir einfach durstig. Der bekannte britische Autor C.S. Lewis hat es mal so formuliert: Wenn wir in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Gott sagt uns, kein Mensch kann deinen Durst nach Liebe wirklich stillen. Vielleicht hast du sogar erlebt, dass eine Beziehung sich als eine löchrige Zisterne entpuppt hat. Die Liebe ist weg vielleicht. Du spürst, nein, also das kann nicht sein. Mein Liebestank wird nicht richtig gefüllt. Auch kein Mensch kann deinen Durst nach Anerkennung wirklich stillen. Heute erlebst du Anerkennung, und morgen kannst du Ablehnung erleben. Heute bist du ein Insider, eine beliebte Person, vielleicht in deiner Firma oder in deiner Verwandtschaft oder in der Schule. Und morgen bist du ein Outsider. So schnell kann das passieren. Nur Gott kann unser Durst nach Anerkennung wirklich, wirklich stillen. Und wenn du ein Kind von Gott geworden bist, musst du nicht etwas beweisen oder etwas tun, damit du diese Anerkennung hast. Und Gott sagt, hey, ich habe mich zuerst für dich entschieden, bevor du dich für mich entschieden hast. Du hast meine völlige Anerkennung. Ich bin stolz auf dich. Du bist mein Kind. Du bist angenommen, so wie du bist. Du musst gar nichts beweisen. Du kannst so kommen zu mir, wie du bist. Du musst meine Zustimmung nicht gewinnen. Wenn ich das verstanden habe, dann muss ich nicht mehr in meiner Arbeit Anerkennung suchen, in anderen Beziehungen. So viele Menschen tun alles Mögliche, nur dass sie diesen Durst nach Anerkennung endlich gestillt bekommen. Aber nur bei Gott wird dieser Durst gestillt. Auch kein Mensch kann deinen Durst nach Geborgenheit wirklich stillen. So oft kann es passieren, dass Menschen, die für Geborgenheit in meinem Leben da waren, die eine sichere Umgebung geschaffen haben, plötzlich sind sie nicht mehr da. Oder Menschen, denen ich vertraut habe, plötzlich ist das Vertrauen nicht mehr da. Sie enttäuschen mich, sie verletzen mich und ich merke, hey, es ist keine Geborgenheit mehr da, keine Sicherheit. Aber wenn ich weiß, ich bin in den Händen des Vaters sicher geborgen, in den Händen Gottes, dann kann ich jede Angst überwinden, kann ich wirklich bei ihm in Sicherheit sein. Suche nicht an anderen Orten, was nur Gott dir geben kann. Erwarte nicht von Menschen und von dieser Welt, was nur Gott geben kann. Geh zurück zur Quelle, verlasse all diese löchrigen Zisternen, wie auch immer sie heißen, und geh zu Gott zurück. Wir alle kennen Dürrezeiten in unserem Leben, so Wüstenzeiten. Kennt ihr das? Die gibt's, oder? Manchmal haben wir uns selber hineinmanövriert. Und manchmal führt uns Gott in Wüstenzeiten, um uns Sachen zu lehren, die wir sonst nicht lernen könnten. Schnell gesagt, aber wenn man mittendrin ist, ist gar nicht so lustig, oder? Und in diesen Zeiten werden wir versucht, in diesen Zeiten haben wir Durst, entdecken wir einen Mangel in uns. Und die Frage ist, wie können wir in solchen Zeiten, wenn wir Durst haben, vermeiden, dass wir an falschen Quellen gehen, um diesen Durst gestillt zu bekommen. Genau die gleiche Versuchung kannte auch Jesus. Die Bibel sagt, Jesus wurde in allem versucht wie wir, doch er hat nie gesündigt, oder? Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, glaube ich, wird eine Begebenheit beschrieben, eine Wüstenerfahrung von Jesus, wo er richtig Hunger hatte. Und wir lesen hier, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Die Wüste als Ort der Versuchung, der Einsamkeit, des Hungers, des Durstes. Der Ort, wo der Teufel kommt, um mich zu versuchen. Und hier lesen wir weiter, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ich bin schon nach einem Tag hungrig und stellt euch das vor, nach 40 Tagen sehr hungrig, vermutlich auch sehr durstig. Und der Teufel kommt auch in unserem Leben genau dann, wenn wir Hunger haben, wenn wir Durst haben, wenn wir einen Mangel in uns spüren. Und was macht er? Hier lesen wir weiter. Da trat der Versucher an ihm heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Wenn, dann. Ganz clever, wie der Teufel hier vorgeht. Zuerst greift er die Identität von Jesus an. Bist du es wirklich, dann beweis es, oder? Und das Zweite, hol dir es selber. Nähre dich selber. Das, was nur Gott geben kann, mach du selber. Ergreif du die Initiative, grab du dir selber die eigenen Zisternen. Und genau das ist der Punkt, wo wir Menschen immer wieder drin sind. Es geht um die Identität. Dass der Feind, wenn er uns versucht, unsere Identität angreift, bist du es wirklich? Dann mach mal was, beweis es, zeig's mir. Immer das gleiche Spiel. Wenn, dann. Wie heißen die Wenns und Danns in deinem Leben? Vielleicht bist du gerade in so einem Spiel mittendrin. Wenn du den Beruf, die Karriere, den Status, das Auto, die guten Noten hast, dann wirst du geliebt werden. Wenn du schön bist, dann wird dich jemand lieben. Wie viele junge Frauen leiden unter diesem Spiel? Eine ganze Industrie lebt davon. Wenn du schön bist, wirst du geliebt. Wenn du genug schlank bist, wirst du geliebt. Wenn nicht, musst du Angst haben. Wenn dann. Und wir denken, ja, als Christen haben wir damit gar nichts zu tun. Aber hey, so schnell kann dieses Spiel auch ganz fromm werden. Wenn du genug Bibel gelesen hast, dann wird Gott dich lieben. Wenn du das und jenes tust, dann wird dich Gott wirklich anerkennen und dann wirst du Geborgenheit und all jenes finden. Oder wenn du genug stille Zeit gemacht hast, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, dann gibt es richtige Anerkennung? So schnell können wir in diesen Lebensmuster zurückfallen, so schnell können wir diesem Wenn-Dann-Spiel verfallen. Aber weil Jesus in allem versucht worden ist, wie wir, ist er nicht nur unser Retter, sondern auch unser Vorbild. Und die Frage ist ja, wie hat Jesus in dieser Versuchung reagiert? Es war eine ähnliche Versuchung, sich an einer anderen Quelle seinen Durst zu stillen. Und hier lesen wir, wie Jesus reagiert hat. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, oder er wird aktiv, er bleibt nicht passiv. Es heißt in der Schrift, er nimmt das Wort Gottes und sagt, das ist die Wahrheit. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus begegnet dem Feind mit Gottes Wort, mit der Wahrheit. Er beruft sich darauf und sagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und interessanterweise sagt er nicht, hey, Brot ist schlecht. All die Sachen, die ich erwähnt habe, also die sind nicht schlechte Sachen. Beruf, Karriere, Schönheit ist auch keine Sünde. Erfolg zu haben im Job als Mann, einen Job zu haben, der dich befriedigt und erfüllt, das ist keine Sünde. Aber wenn wir uns davon ernähren oder versuchen uns zu nähren, statt bei Gott das zu suchen, was nur er geben kann, dann bleiben wir einfach durstig. Ihr sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Bei Gott können wir immer wieder auftanken, bei ihm können wir immer wieder erleben, wie der Durst gestillt wird. Von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das Reden Gottes in unserem Leben, wenn er uns begegnet, wenn er zu uns spricht, dann kann unser Durst wirklich gestillt werden. In Beziehungen, in Begegnungen mit Gott im Alltag. Und es ist nun mal so, dass Beziehungen, Begegnungen Zeit brauchen. Bei Gott funktioniert das nicht so gut mit dem Speed-Dating, habe ich gemerkt. Nein, es braucht Zeit. Speed-Dating, für die, die das nicht wissen, was es ist. Neuerdings trifft man sich so schnell, schnell, 5 Minuten oder 10 Minuten, zwei junge Menschen, Mann und Frau meistens. Und dann ist die Frage, hey, passen wir oder finden wir einander sympathisch? Und das ist ein Speed-Dating. Aber bei Gott geht das nicht so schnell. Es braucht Zeit. Jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, bringt Leben und stillt unseren Durst. Aber wie kann das konkret passieren? Ich meine, Gott hat keinen Laden beim Bahnhof, wo er einfach Wasser verkauft, wo wir uns einfach holen können. Wie kann das passieren? Ich habe überlegt, ja, wie hat Gott in der Vergangenheit meinen Durst gestillt? Er hat das getan. Habt ihr auch schon erlebt, dass Gott euren Durst gestillt hat? Wie hat er das gemacht? Wann? Was ist passiert? In der Nacht, im Schlaf? Weniger. Habt ihr schon mal erlebt?
Also bei mir ist, wenn ich mir Zeit nehme, also mit Gott zusammen sein, dann...
So in persönlichen Zeiten mit Gott, beim Bibellesen, beten, ja.
Nacht, wenn ich nicht schlafen kann.
Ja, auch in der Nacht, schlaflose Nächte, ja, genau. Aus dem Wort Gottes, nährst dich mit dem Wort Gottes und erlebst, hey, da wird dein Hunger, dein Durst gestillt, genau.
Und im Schlaf, das haben wir gemerkt. Wir haben Sünnig gesagt und auch noch das Wort gelesen, bevor ich mit Sünnig gegessen habe, bin ich gesättigt gewesen.
Gesättigt durch das Wort Gottes in der Zünnig-Pause bei der Arbeit. Hey, das funktioniert. Das ist, ich erzähle nicht irgendeine Theorie, sondern es funktioniert wirklich. Und im Gottesdienst erlebe ich immer wieder, wie Gott mich auftankt durch eine Predigt, durch ein Lied, das mich so stark angesprochen hat, oder durch Gebete. Oder gerade diese Woche habe ich erlebt, ich wollte mit einem Freund kurz telefonieren und ist daraus eine Stunde geworden. Und wir haben zusammen gebetet am Schluss. Und ich habe gemerkt, hey, da hat Gott meine Seele gestillt und es hat mir so gut getan, einfach mit jemandem zusammen zu reden und zu beten. Oder in den Gebetstreffen, in der Gemeinde, zusammen mit anderen Menschen zu kommen und gemeinsam zu beten. Ich merke, hey, Gott stillt dabei meinen Durst. Es ist so gut. Und auch in persönlichen Zeiten, manchmal ist es ganz trocken und manchmal erlebe ich, wie frisches Wasser nach einem heißen Tag plötzlich begegne mir Gott in das Wort, in der Bibel, und mein Durst wird gestillt. Aber ich merke, es gibt auch Zeiten, wo so kurze Momente mit Gott wie nicht genug sind. Meine Großeltern hatten einen ganz tiefen Brunnen neben dem Haus, und manchmal war das Wasserpegel recht hoch und dann musste man die Kette mit dem Eimer nur so paar Meter runterlassen, zum Wasser rausholen. Aber manchmal war der Pegel im Sommer recht tief und dann musste man fast die ganze Kette runterlassen und es dauerte eine Weile, bis man das wieder hoch hatte mit frischem Wasser. Und so ist auch bei Gott. Manchmal gibt es Zeiten, wo mein Wasserpegel ziemlich tief ist und dann braucht es mehr Zeit, mehr als nur so 15, 20 Minuten, wo ich mir Zeit nehme. Zwischendurch merke ich, ich brauche sogar einen ganzen Tag, um wirklich meinen Durst gestillt zu bekommen. Und wenn du das merkst, hey, ich habe richtig Durst, dann hab doch den Mut, dir einen Tag zu nehmen, nur du und Gott. Geh mal vielleicht in der Natur oder machst die Tür zu in einem Zimmer nur für dich. Und du sagst, hey, ich bleibe so lange hier, bis du meinen Durst stillst. Im Gebet, im Bibellesen, im Hören auf Gott. Sag, hey, ich habe richtig Durst nach dir. Ich bleibe so lange hier, bis du etwas mit mir tust. Ich brauche wirklich dein lebendiges Wasser. Die Lösung für deinen Durst, für unseren Durst, ist, dass wir die löchrigen Zisternen verlassen und zurück zu diesen Quelle des lebendigen Wassers, zurück zu Gott kommen, wo er unseren Durst stillen kann. Jesus Christus, als er am Kreuz hing, rief er laut: Ich habe Durst. Ich habe Durst. Und weil er diesen Durst erleben musste für uns, für unsere Schuld müssen wir nicht länger durstig durch das Leben gehen. Weil er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Müssen wir nicht mehr diese Gottverlassenheit erleben? Müssen wir nicht mehr getrennt von Gott sein? Weil er einen Moment lang keine Liebe, keine Nähe, keine Anerkennung, keine Geborgenheit von Gott gespürt hat am Kreuz, diese Gottverlassenheit, müssen wir nicht länger selber versuchen, unseren Durst nach Anerkennung, Liebe, Geborgenheit zu stillen, sondern er hat den Weg freigemacht durch seinen Tod und Auferstehung, hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich und zum Vater zu gehen, bedeutet zu Quellen des lebendigen Wassers zu gehen und deinen Durst gestillt zu bekommen. Und wenn du das noch nie erlebt hast in deinem Leben, wie Gott deinen Durst gestillt hat, dann lade ich dich heute Morgen ein, dass du sagst, ja, Jesus, ich komme zu dir. Es tut mir leid, dass ich dieses Wasser an falschen Orten gesucht habe, dass ich mir löchrige Zisternen gegraben habe. Ich komme zurück zu dir. Vergib mir, gib du mir dieses lebendige Wasser. Still du meine tiefsten Bedürfnisse. Er will auch dein trockenes Herz wieder erquicken. Und uns allen lade ich ein, dass du ganz ehrlich mit dir selber bist und dir die folgenden Antworten beantwortest. Wo stillst du deinen Durst? Wie heißen deine Zisternen? Wie heißt das Happy Meal in deinem Leben, das viel verspricht und wenig hält? Mein Gebet heute Morgen ist, dass Gott unsere Happy Meals einfach aufdeckt. Warum? Weil er uns liebt, weil er nicht will, dass wir in ständigem Stress leben müssen, ständig auf der Suche nach einem Wasser, das unseren Durst gar nicht stillen kann. Weil er uns liebt, will er uns zurück zur Quelle haben. Selbstgegrabene Zisternen müssen nicht immer schlechte Sachen sein. Manchmal sind es gute Sachen, die zu viel Gewicht bekommen in unserem Leben, von denen wir erwarten, dass das, was nur Gott uns geben kann. Andere Etiketten schwindeln, die offensichtlicher sind, können wir schneller entlarven. Zum Beispiel Süchte. Die zeigen, ey, ich bin immer noch auf der Suche. Mein Durst ist nicht gestillt. Deshalb habe ich eine Sucht, sei das Esssucht, Magersucht, Nikotinsucht, Alkoholsucht, Internetsucht, Pornografiesucht, alles zeigt darauf hin, hey, ich bin immer noch auf der Suche. Und die sind offensichtlich, die sind schlecht, die rauben mir die Lebensenergie, statt mich satt zu machen. Aber nicht nur die müssen wir verlassen, sondern auch die gut aussehenden Zisternen, die wirklich Etikettenschwindel sind. Verlassen wir die auch und kommen wir zurück zur Quelle. Lasst uns einfach einen Moment still werden vor Jesus und einfach fragen, hey, wo stillst du deinen Durst? Und wie heißen deine Zisternen? Wie heißt dein Happy Meal? Und nimm dir Zeit, mit Jesus darüber zu reden, über deinen Durst und bitte ihn, hey, still du meinen Durst. Wir werden einfach still vor Gott. Jesus Christus, zeig du uns, wo wir uns löchrige Zisternen gegraben haben, wo wir an falschen Quellen gesucht haben, unseren Durst zu stillen. Jesus, wir haben verstanden, dass nur du unseren Durst nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Anerkennung stillen kannst. Wir verlassen die falschen Quellen, die löchrigen Zisternen, die Happy Meals und wir kommen zurück zu dir. Und wenn wir zurück zu dir kommen, bitte ich dich, dass wir jetzt erfahren, wie du unseren Durst stillst. Wie du unseren Tank auffüllst mit deiner Liebe. Dass wir tief in unserem Herzen überzeugt sind von deiner Zustimmung und Anerkennung. Und dass wir bei dir tiefe Geborgenheit und Sicherheit erfahren. Füll du uns auf mit deinem lebendigen Wasser, sodass aus uns heraus Ströme vom lebendigen Wasser fließen, damit auch andere Menschen durch uns satt werden. Ich bitte dich, dass du uns offene Augen schenkst in der nächsten Woche, damit wir erkennen, wo stehen wir in der Versuchung, an falschen Quellen zu trinken. Hilf uns, die Etikettenschwindel zu entlarven. Zeig uns, was uns selber gut tut. Wie wir die Beziehung zu dir pflegen können, was dran ist, damit wir genug Wasser trinken von dir. Zeig uns, wo wir uns Prioritäten setzen müssen, damit wir genug Zeit haben für dich. Füll du uns auf durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, erfrisch du uns. Danke, danke, dass du die Quelle des lebendigen Wassers bist. Wir kommen zurück zu dir. Amen.